wieder hier zu sein und so viel Zuspruch von euch zu bekommen. Ihr merkt, ihr seid eine betende Gemeinde und es freut mich, dass ihr für mich gebetet habt vor dem Gottesdienst und dass wir einfach so viel Zuspruch von euch bekommen. Das tut gut. Das ist echt schön. Ich habe einen unglaublich spannenden Bibeltext vorbereitet. Und zwar möchte ich von einem Propheten heute was erzählen. Und zwar der Prophet Hesekiel. Wenn ich jetzt ein Kind bekommen würde, würde ich es nicht unbedingt vielleicht Hesekiel nennen. Das ist ein sehr unpopulärer Name wahrscheinlich. Aber das geht mir mit meinem alten Waldemar-Namen ähnlich. Aber die Bedeutung dieses Namens ist hervorragend. Hesekiel bedeutet Gott stärkt. Gott stärkt. Und das wird in unserem Kapitel, was wir uns heute anschauen werden, noch deutlich. Aber bevor ich das lese, möchte ich euch ein spannendes Bild zeigen. Totengebeine, Knochen, Schädel, die einfach so in der Steppe rumliegen. Was geht da einem durch den Kopf, wenn man so ein Bild sieht? In diesem Bild, also das strotzt jetzt nicht vor Dynamik oder vor Lebendigkeit, vor Bewegung. Eigentlich ist es ziemlich deprimierend, was wir hier sehen. Darüber berichtet uns Hesekiel. Also Hesekiel wäre kein guter PR-Manager gewesen oder um etwas für etwas Werbung zu machen, wenn man so beginnt, wenn man seine Predigt mit offensichtlichem Tod beginnt. Das ist nicht sehr einladend, oder? Hesekiel ist ein Buch, was vom Leben handelt, vom Geist handelt. Es gibt kein alttestamentliches Buch, was mehr vom Geist spricht als Hesekiel. Und das Wort Leben taucht nur im ersten Buch Mose öfter auf als im Buch Hesekiel. Und jetzt sehen wir so ein Bild. Von Leben und Geist ist hier nicht so viel zu sehen. Aber, liebe Emdinger, diese Gebeine meinen euch, meinen uns. Das betrifft uns. Hesekiel beschreibt in einem Kapitel, was wir gleich lesen werden, ein Vorher und ein Nachher. Bevor Gott da war, und nachdem er gekommen ist. Wenn Gott nicht unter uns heute hier ist, dann sieht es so aus. Wenn Gott nicht in uns ist, dann sieht es so aus. Gott möchte aus einer Krise herausführen, möchte Hoffnung geben. Er möchte aus Zerbruch und Trennung, möchte uns rausziehen. Hoffnung geben, Zuversicht. Und eine Sache ist mir wichtig, ich sehe, dass auch einige Jüngere hier sind, das freut mich sehr, weil ich auch noch ein bisschen jung bin. Ich glaube, wenn, das geht jetzt mal auch an die jungen Leute, wenn man so von Hoffnung und Krisen so spricht, dann könnte man oft denken, ja, das ist ein Thema für Erwachsene oder für Senioren oder Alte. Das geht uns alle was an. Egal, ob du 80 bist, 120, 50 oder 15. Das Thema, was wir heute behandeln werden, das geht uns alle was an. Es ist für jeden da. Denn jeder von uns kennt Hoffnungslosigkeit. Jeder von uns kennt es, wenn Unzulänglichkeiten Überhand nehmen im Leben. Meine Frau ist Lehrerin und sie berichtet mir oft, was in den Teenagern vorgeht in der Schule. Und das ist schockierend. Egal, ob du alt oder jung bist, es geht heute um dich. Deswegen habe ich das Thema überschrieben, das sehen wir auf der zweiten Folie. Bewirkt Gottes Geist Hoffnung in dir? Und dazu möchte ich euch aus dem Hesekielbuch was vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, seid ihr eingeladen, das Kapitel 37 aufzuschlagen. Und ich werde die Verse 1 bis 14 vorlesen. Und Hesekiel sagt: Die Hand des Herrn kam über mich, und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine, voller Menschenknochen. Und er führte mich ringsherum an ihn vorüber, und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales. Und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und Gott sprach zu mir: Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte: Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir: Weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen: Ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr Jahwe zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Lebensatem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe euch Lebensatem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weissagte, und siehe, ein Getöse, und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen, kein Lebensatem. Und Gott sprach zu mir: Weissage dem Odem, weissage Menschensohn, und sprich zu dem Odem. So spricht der Herr Jahwe: Komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und der Odem kam in sie. Und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Und Gott sprach zu mir: Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen: Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum, Hesekiel, weissage, prophezeie, sprich Worte Gottes und sprich zu ihnen. So spricht der Herr Jahwe: Siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch ins Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt, und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dich um deine Gnade bitten zum Reden und ich möchte dich um deine Gnade bitten zum Hören. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist kommst und Odem in uns hineingibst, dass wir erfüllt werden von deinem Geist und dass wir erneuert werden und dass wir Hoffnung bekommen von dir, dass wir erkennen, was echte Hoffnung ist, was wahre Hoffnung ist, eine Hoffnung, die nur du geben kannst, möchte ich bitten, dass das deutlich wird und dass du selbst durch dein geniales und gutes Wort sprichst. Ich danke dir für deine Liebe zu uns. Amen. Ich möchte zu Beginn bei den ersten Versen direkt einsteigen. Und zwar möchte ich die ersten drei Verse mit euch anschauen und die Person Hesekiel in den Vordergrund stellen. Wie geht es dieser Person? Was macht sie? Was tut sie? Und im Vers 1 haben wir gelesen, dass die Hand des Herrn über Hesekiel kommt und er eine Vision empfängt. Das ist eine Vision, es ist etwas Übernatürliches. Er hat etwas gesehen, was man sonst nicht sehen kann. Eine übernatürliche Ebene. Gott ist gekommen und hat ihn in eine Ebene gebracht, die wir so nicht sehen können, sondern nur wenn Gott kommt und diese Vision ihm gibt, konnte er jetzt Dinge sehen. Und ihm ging es genauso wie euch eben gerade. Zack, er sieht auf einmal Totengebeine und da steht er dann. Er weiß nicht, worum es geht. Er hat schon öfter Visionen empfangen. Das lesen wir in der Bibel. Aber ich glaube nicht, dass es langweilig für Hesekiel wurde. Ich glaube, er war immer sehr gespannt, was Gott jetzt wieder zu geben hat. Und so ein Prophetenjob war auch nicht ganz einfach. Weil Gott Wahrheit gesprochen hat, Dinge, die auch unangenehm sind, hat er offenbart. Und auf einmal steht er in einem Tal voller toten Knochen. Jetzt wird es wieder schwierig. Und in Vers 2, den finde ich unglaublich spannend. Da beschreibt Hesekiel, Gott führte mich ringsherum an den Knochen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und dieser Vers nutzt ganz, ganz viele Verstärkungen, um diese Brenzligkeit, diese Dramatik auszudrücken. Und da möchte ich die nächste Folie euch zeigen. Ich möchte mit den gelben Worten beginnen. Was sieht Hesekiel? Was sieht er dort? Er sieht keine Gräber. Er sieht die Knochen. Er sieht Knochen auf dem Tal. Mal ganz ehrlich. Wenn von uns jemand stirbt und wir begraben ihn nicht, sondern lassen ihn hier einfach auf dem Sportplatz rumliegen, das ist eine Schande. Das ist eine Schmach. Es ist eine Schande, dass sich nicht die Zeit genommen wurde, für diese Menschen, sie wenigstens ordentlich zu begraben. Es ist demütigend. Wir hören, dass es Erschlagene sind. Es hört sich nach einer Kriegssituation an. Da wurde jemand platt gemacht. Und jetzt liegt er da. Ich habe von Verstärkungen gesprochen, dass der Text hier mit Verstärkungen arbeitet. Es sind sehr viele. Und das reicht noch nicht. Sie sind sehr vertrocknet. Das heißt, sie liegen schon ganz schön lange da. Sehr vertrocknet. Man kann das auch übersetzen, sie sind sehr bleich. Sie sind schon sehr hell. Viel Sonne ist schon draufgefallen. Und sie liegen und liegen und liegen. Gott möchte Hesekiel zeigen, hier ist ein dickes Problem. Die Menschen, die da liegen, haben ein dickes Problem. Das menschliche Elend kann bildlich nicht besser dargestellt werden als auf dem Bild, was wir eben gesehen haben. Also, es ist sehr krass. Es ist sehr krass. Okay, wir haben jetzt gehört, was er gesehen hat. Aber ich finde ganz interessant, wie er es sieht. Und da möchte ich auf den blauen Begriff hinaus. Und er führte mich ringsherum an ihn vorüber. Ringsherum. Das ist jetzt nichts Spektakuläres, wenn wir das in unseren Bibeln lesen, dass man einfach ringsherum geführt wurde. Gut, er hat es gesehen. Gut ist. Aber im Hebräischen steht dort wörtlich ringsherum, ringsherum. Zweimal das Wort. Kann man sich jetzt auch fragen, was soll das uns sagen? Wenn Hebräer etwas intensivieren wollen, dann sagen sie das gleiche Wort. Zweimal. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wenn ich auf euch zukomme und sage, ich wünsche euch Frieden, wisst ihr, okay, er wünscht mir Frieden. Wenn ich das pushen möchte, dann sage ich zu euch, ich wünsche euch sehr großen Frieden oder tiefen Frieden. Der Hebräer sagt, ich wünsche dir Frieden, Frieden. Wenn sie arbeiten, und dann kommt der Auftrag, grab eine Grube. Dann gräbst du eine Grube. Wenn ich dir sagen soll, du sollst eine Schippe nochmal nachlegen, sage ich dir, grab eine tiefe Grube. Und der Hebräer sagt, grab eine grobe Grube. Ja? Also das ist so sprachlich, so funktioniert das. Hier ist eine Intensivierung der Situation, die wir im Deutschen so jetzt nicht sehen können, aber die ich unglaublich spannend finde. Ringsherum, ringsherum. Hesekiel soll sich das nicht nur von Weitem anschauen. Gott packt Hesekiel und stellt ihn mitten daheim. Als wenn er seinen Kopf nimmt und sagt, ich möchte, dass du es ganz genau siehst. Das, was ich dir zu zeigen habe, du musst ganz genau sehen, was ich sehe. Dein Blick soll das sehen, was ich sehe. Dein Blick soll das sehen, was mir auf dem Herzen liegt. Du sollst das Leid sehen, du sollst das Elend sehen, was ich sehe. Und ich werde dich nicht verschonen, weil ich dich auserwählt habe als Propheten. Deswegen werde ich dich jetzt nehmen und werde dir was Unangenehmes zeigen. Und ich werde dich ganz nah ranlassen an das Leid. Und ich sage euch auch, warum. Weil Gott ganz nah an dem Leid dran ist. Und nicht fern ist von dem Leid. Gott ist nah dran. Er sieht das Leid seines Volkes. Gott sieht unser Leid. Gott ist nicht auf Distanz. Gott hält keinen Abstand, sondern er geht nah ran. Und er nimmt Hesekiel und er möchte, dass er nah ran geht. Ringsherum, ringsherum. Also wenn jetzt später beim Mittagessen jemand sagt, das Essen schmeckt lecker, lecker, dann wisst ihr, es ist köstlich. Was passiert danach? Das ist unglaublich spannend. Gott fragt Hesekiel, Menschen und so, werden diese Gebeine wieder lebendig? Also, warum um alles in der Welt sollte Gott Hesekiel eine Frage stellen? Also wie kommt man sich da vor? Ist es eine Fangfrage? Kann man da überhaupt irgendwas richtig sagen, wenn Gott einem eine Frage stellt? Ich habe mal mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die Jesus gestellt hat. Gott stellt den Menschen Fragen. Das ist unglaublich interessant. Jesus fragt zum Beispiel, warum macht ihr euch Sorgen? Warum tut ihr nicht, was ich sage? Wo ist euer Glaube? Was denkt ihr in euren Herzen? Weshalb habt ihr mich gesucht? Warum braucht ihr immer wieder neue Zeichen von mir? Könnt ihr nicht eine einzige Stunde mit mir beten? Was möchtet ihr von mir? Für wen haltet ihr mich? Warum habt ihr solche Angst? Warum hast du gezweifelt? Wir merken, dass Gott es mag, Fragen zu stellen. Aber ich glaube nicht, weil er es nicht weiß und weil er unbedingt eine Antwort von uns braucht. Also ich glaube, Gott ist allwissend und er braucht keine richtige Antwort von mir. Aber wenn Gott uns Fragen stellt, dann möchte er uns herausfordern. Uns aus der Reserve locken. Denk mal drüber nach. Was möchte ich dir sagen? Ich stelle dir jetzt eine Frage. Ich, Gott, der Allmächtige, stelle dir eine Frage. Denk drüber nach. Hat Hesekiel Hoffnung? Hat er irgendeine Erwartungshaltung? Wie reagiert man auf sowas, wenn man sehr trockene Knochen sieht, dass die wieder lebendig werden? Also, aber Hesekiel ist extrem demütig. Er weiß, Gottes Gedanken sind höher als meine Gedanken. Und er sagt nicht, klar, er tut nicht jetzt hier, ich bin ja schon ein ziemlich cooler Prophet und ich hatte ja schon so einige Visionen. Ich habe in meinem Lebenslauf hier Vision 1, Vision 2. Ich kann euch erzählen, wie Gott mich berufen hat. Im Vergleich zu seinen Judenfreunden, die ja anscheinend alle irgendwie wie Knochen da rumliegen. Ich möchte die nächste Folie euch zeigen, wie Hesekiel antwortet. Und das sehen wir ganz oben in der Zeile. Herr, Herr, du weißt es. Darunter seht ihr einen anderen Vers. Und möchte euch aufzeigen, welche Erwartungshaltungen uns in diesem Text begegnen. Wir finden in diesem Text zwei Erwartungshaltungen, wie auf Gott reagiert wird. Und da haben wir auf der einen Seite Hesekiel. Ich habe euch bewusst Hesekiel jetzt ein bisschen vorgestellt, wie er in diese Situation hineinkommt. Er sieht das alles, kommt zu dem Schluss, Herr, Herr, du weißt es. Jetzt lasst uns mal anschauen, wie Israel reagiert. Und das sehen wir in Vers 11, wenn ihr das in euren Bibeln lesen wollt. Unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Hier ist ein elementarer Unterschied. Hier stehen sich zwei Erwartungshaltungen Gott gegenüber entgegen. Hesekiel nutzt in seinem sehr, sehr kurzen Satz dreimal etwas, was weg von ihm auf Gott weist. Gott, Gott, Gott. Lass uns Israel anschauen. Ich habe es ein bisschen einfacher gemacht, dadurch, dass ich es farblich gekennzeichnet habe. Unsere Gebeine, unsere Hoffnung, es ist aus mit uns. Das ist sehr wichtig. Diese Verse gegenübergestellt sind extrem wichtig für uns, weil sie zeigen, wie ein Mensch auf ganz normale Art und Weise mit Leid umgeht. Ich fixiert. Ich und nochmal ich. Es ist völlig ich-zentriert und problemfixiert. Ich und mein Problem. Darauf kommt es an. Auf mich und auf mein Problem. Und ich finde es grandios und ich wünschte, ich würde auch immer so antworten wie Hesekiel. Herr, Herr, du. Hesekiel ist nicht ich-zentriert. Hesekiel ist Gott-zentriert. Hesekiel ist nicht nur gottzentriert, er ist lösungsorientiert, weil er weiß, von Gott wird eine Lösung kommen. Wisst ihr, und ich stehe manchmal so vor der Herausforderung, vor dieser großen Frage, warum das Leid? Und es gibt auch gute Bücher darüber und gute Antworten. Ich werde diese Frage jetzt nicht umfassend behandeln, aber ich möchte auf eine Sache hinweisen, die mir gerade so deutlich wird. Hesekiel, der sucht nicht händeringend eine Antwort. Der sucht händeringend seinen Gott. Das finde ich unglaublich. Wow. Er sucht seinen Gott und hat ein Vertrauen in ihm. Ich möchte euch 3 kurze Verse vorlesen, wie wir sehen, wie immer wieder in der Bibel gezeigt wird, dass wir nicht ich-zentriert sein sollen, sondern Gott-zentriert sein sollen. 2 Worte aus dem Psalm, die sich sehr ähneln. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 2 Kapitel weiter, also Psalm 121 war das eben gerade, Psalm 123 als nächstes. Zu dir hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Zu dir hebe ich meine Augen auf. Und Hesekiels Kollege Daniel, der Prophet, in Kapitel 9. Und ich richte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn. Wir haben es unglaublich nötig, unsere Gesichter und unsere Augen zu Gott, dem Herrn, zu richten. Ich möchte dich fragen, worauf ist dein Gesicht gerichtet? Egal, ob du es schwer auf der Arbeit hast oder in der Schule gemobbt wirst. Egal, in welcher Lebenssituation du bist. Vielleicht hat dich ein Freund unglaublich enttäuscht und betrogen. Ich möchte dich fragen, worauf ist dein Gesicht gerichtet? Bist du ich-zentriert oder bist du Gott-zentriert? Bist du problemfixiert oder lösungsorientiert? In der letzten Zeile lest ihr in dem Vers 11, es ist aus mit uns. Das ist so die abschließende Haltung von Israel. Bis hier noch nicht weiter. Es ist aus. Ich bin überzeugt davon, dass das eine absolut menschliche Reaktion ist. Das ist ganz normal. Es ist ganz normal. Aber leider ist es nicht gut, dass es normal ist. Gott wünscht sich andere Reaktionen. Und er möchte uns durch seinen Bibeltext möchte uns eine neue Prägung geben in unser Herz. Es ist aus mit uns, bedeutet wörtlich, wir sind abgeschnitten. Abgeschnitten, wovon? Das bedeutet, man benutzt diese Phrase dafür, ich bin abgeschnitten vom Baum. Oder ich bin abgeschnitten vom Körper. Zack. Ich bin abgetrennt, Körper, Baum, vom Leben selbst. Ich habe kein Leben mehr in mir. Ich bin vertrocknet. Ganz im Gegenteil ist der Psalm 1, den sicherlich viele von euch kennen, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Und in Vers 3 heißt es, er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm. So ist jemand, der mit Gott geht. Lebendig. Trägt Frucht. Ist wie ein lebendiger Baum, der blüht. Und die Frucht kommt zu seiner Zeit, wann es nötig sein wird, wie wir es auch in der Textlesung gelesen haben, die Werke, die Gott vorbereitet, Zu seiner Zeit wird es kommen. Der Baum braucht sich noch nicht mal anstrengen. Es ist ganz natürlich. Aber Israel sagt, es ist aus mit uns. Wir sind abgeschnitten vom Leben, vom Baum, von Gott selbst. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. In der nächsten Folie könnt ihr das mitlesen. Und zwar zur Antrittsrede des neuen Papstes. Das ist jetzt auch eine Überraschung für meine Frau, das weiß sie nicht. Zur Antrittsrede des neuen Papstes. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Hat meine Frau Folgendes gesagt. Wenn doch nur alle Menschen mit der gleichen Erwartungshaltung auf den Heiligen Geist hoffen würden. Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben das live verfolgt, wie der Papst gewählt wurde. Das fanden wir dann doch spannend, dieses Spektakel doch mal zu sehen. Ich möchte jetzt nicht großartig debattieren über Katholizismus und Papsttum. Aber was wir einfach beobachtet haben, eine unglaubliche Menschenfixierung. Und dann kam dieser Satz von meiner Frau, der mich unglaublich getroffen hat. Habe ich mir gleich notiert, dachte ich, ja, das ist, passt gut. Wenn doch nur alle Menschen mit der gleichen Erwartungshaltung, wie sie da den Papst anschauen, mit ihren Handys knipsen und warten, der wird es jetzt bringen, der wird es jetzt richten. Mit dieser gleichen Erwartungshaltung, mit dieser gleichen Hoffnung, auf den Heiligen Geist zu warten. Und der ändert sich nicht. Der tritt nicht mal eben ab, weil ihm jetzt zu viel Arbeit um die Ohren liegt. Ja? Der Heilige Geist bleibt. Der Heilige Geist bleibt. Welche Erwartungshaltung haben wir? Welche Erwartungshaltung haben wir? Der Bibeltext verbietet es uns, dass wir nur unsere Ebene bedenken. Das wäre, als wenn wir mit einem Schirm so vor uns laufen, als wenn ich jetzt eine Käppi hätte und nur so weit gucken könnte. Gott ist eine Dimension, die so groß ist. Ich bin dumm, wenn ich das nicht anzapfe. Ich bin dumm, wenn ich diese Dimension Gottes aus meinem Leben rausklammere. Gott ist groß. Gott möchte, dass ich große Dinge sehe. Dass ich ihn sehe in meiner Lebenssituation. Ich sag's jetzt. Ich habe gestern einen Vers gelesen in meiner stillen Zeit und den fand ich so passend, wo David einfach nochmal das auf den Punkt bringt und das möchte ich euch einfach teilen. Das müsst ihr nicht aufschlagen. Ich lese es kurz vor in Psalm 56 in Vers 11 und 12 sagt David was unglaublich Starkes. Seine Aussage ist, er möchte einfach nur sagen, ich vertraue auf Gott. Aber David ist so bewegt in seinem Herzen, dass er gar nicht seinen Satz beenden kann. Hört zu. Auf Gott. Sein Wort rühme ich. Auf den Herrn. Sein Wort rühme ich. Auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Ich meine, man stolpert die ganze Zeit über das Wort Gottes. Auf Gott, da muss noch was dazwischen. Auf sein Wort rühme ich. Auf den Herrn. Sein Wort rühme ich. Auf Gott. Jetzt kann er endlich seinen Satz vollenden. Vertraue ich. Und ich werde mich nicht fürchten. Diese Erwartungshaltung von David. Lest zu Hause Psalm 56. Es ist so gut. In Not und Bedrängnis hat er diese Sichtweise auf Gott, auf den Herrn, auf Gott. Und bei alledem rühme ich sein Wort, weil es mich trägt und leitet. Lasst uns lösungsorientiert sein. Lasst uns orientiert sein an Gottes Wort und an seinem Geist. Ich habe euch noch nicht verraten, worum es eigentlich in diesem Bibeltext geht. Und das möchte ich in der nächsten Folie euch kurz aufzeigen. Nee. Davor? Nee. Moment. Danach? Ja. Dankeschön. Jetzt habe ich euch so ein bisschen erzählt, wie Israels Gemütslage so ist. Dafür müssen wir verstehen, wo sie sich gerade befinden. Was passiert da gerade? Was sieht Hesekiel eigentlich? In welcher Situation sieht er das? Da möchte ich euch ganz kurz die Steps von Israel aufzeigen, wie das Volk, wir haben leider jetzt keine Zeit, ein paar Stunden uns die Geschichte Israels so aufzubröseln. Aber ganz kurz. Alles beginnt mit dem Auszug aus Ägypten. Gott führt auf wunderbare Art und Weise sein Volk heraus und zeigt, Leute, ich habe euch nicht vergessen. Ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott und ich führe euch aus dieser Sklaverei heraus und schenke euch Perspektive. Okay, das ist der erste Step. Dann kommt der nächste. Ein wunderbarer Moment des Volkes, wo Mose das Gesetz von Gott empfängt, auf eine spektakuläre Art und Weise. Zeigt Gott, also er gibt es denen schriftlich, schwarz auf Weiß oder Meißel auf Stein, seine Gebote, seine Gedanken und gibt ihnen das Gesetz, damit sie eine Orientierung finden. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist die Landnahme. Die Israeliten wollten wieder zurück nach Hause. Gott holt sie, gibt ihnen Ordnungen, Gebote und da sollen sie hin. Deswegen braucht es jetzt den dritten Schritt. Ihr müsst das Land einnehmen. Und im Buch Josua sehen wir auf tolle Weise, wie Gott Israel behilflich ist, dieses Land einzunehmen. Aber wir merken auch schon, wie hier Israel wieder versucht, ihre eigenen Gedanken so zum Maßstab zu nehmen. Immer mal wieder werden sie Gott untreu und Gott sagt, Leute, ich habe euch mal was gegeben, ein Gesetz, könnt ihr euch noch erinnern. Wenn ihr das befolgt, ja, dann verspreche ich euch echt Segen. Okay. Und dann sehen wir einen leuchtenden Balken, der vierte, die Königsherrschaft. Endlich ist es soweit, dass ein König wie David regiert. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und sein Sohn Salomo, da geht das richtig. Der Wohlstand steigt und steigt und steigt, dass die Länder um Israel herum denken, der Herr ist mit euch. So wie es euch geht, da sieht man von Weitem, dass es richtig gut ist. Man nennt diese Zeit das goldene Zeitalter Israels. Und Salomo, der König Salomo, der quasi ganz oben auf dem vierten Balken thront, beschreibt diese Phase, gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat. Als Salomo stirbt, gibt es viel Tumult. Machtkämpfe kommen auf. Das Land teilt sich. Gott hat sein Volk gesammelt, bringt es in sein Volk und das Volk trennt sich. Nordreich, Südreich. Man könnte viel jetzt dazu sagen, ist sehr komplex, das soll jetzt erstmal genügen. Und Götzendienst macht sich breit. Die Gebote Gottes werden vergessen. Die Leute wollen von Gott nicht mehr unbedingt so viel hören. Und deswegen geht es richtig runter, richtig bergab. Israel ist nicht so wie unser Aktienkurs gerade immer an der 8000er-Grenze, sondern in einem Zeitraum von 200 Jahren geht es richtig rapide ab. Manchmal sind noch gute Könige da, die das bremsen, aber grundsätzlich geht es bergab mit dem ganzen Volk. Die Juden in Babylon sind völlig unfähig, als eigenes Volk zu erscheinen, als Einheit. Sie sind völlig getrennt. Und Gott hat gesagt, wenn ihr meine Gebote nicht befolgt, werde ich euch bestrafen. Und so kam es, dass sie verschleppt wurden. Und davon lesen wir ganz viel in den Propheten. Ich habe jahrelang die Propheten im Alten Testament nicht verstanden, weil ich das nicht vor Augen hatte. Die Propheten sprechen ganz viel in diese Zeit. Sie werden verschleppt, befinden sich jetzt in Babylon, sind nicht mehr dort, wo Gott sie hingestellt hat. Gott hat ihnen einen Platz, wie hat es Salomo gesagt, der Ruhe gegeben. Und jetzt sind sie Sklaven. Das ist ein Skandal. Das ist das Volk Gottes. Das Volk Gottes verschleppt. Das Volk Gottes in der Sklaverei. Sie sind innerlich als Land geteilt und sogar äußerlich zerpflückt. Einfach aus ihrem Land weggerissen. Und das machen diese Totengebeine deutlich. Ihr liegt kreuz und quer. Ihr habt keine Einheit. Ihr seid tot und ihr liegt irgendwo rum. Und in den Versen 11 bis 14 heißt es, da erklärt Gott selbst, was er mit diesem Bild, mit dieser Vision zeigen möchte. Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Darum spricht zu ihnen, so spricht der Herr, siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk und bringe euch in das Land Israel. Und dann wiederholt er es. Gott beschönigt nichts. Gott zeigt den Menschen, er zeigt Hesekiel, guck mal, das Volk, das sagt einfach nur, nein. Ich habe ein Problem und es ist aus. Wisst ihr, wie Gott darauf reagiert? Auf so ein Nein? Ich werde euch herausführen, weil ihr mein Volk seid. Weil ihr mein Volk seid. Und das wiederholt er. Mein Volk. Warum tut er das? Gott hat mal was versprochen. Gott hat mal was versprochen. Auch wenn Menschen ihr Versprechen brechen, Gott wird sein Versprechen nicht brechen. Es ist mein Volk, ich führe euch heraus. Und es wird zu diesem Zeitpunkt kommen, wo ihr wieder in meinem Land, was ich euch gegeben habe, zusammensteht und mich anbeten werdet. Ich möchte mit einer Sache abschließen. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen zu lang spreche. Dieser Text gibt so viel her. In Vers 14 heißt es, ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt und werde euch in euer Land setzen. Ich werde euch in euer Land setzen, heißt im Hebräischen, ich werde euch Ruhe geben. Könnt ihr euch erinnern, was König Salomo gesagt hat? Der Herr hat uns Ruhe gegeben. Ich werde euch Ruhe geben. Man kann auch übersetzen, ich werde euch aufatmen lassen. Erinnert euch mal an den letzten Ort, wo ihr aufatmen konntet. Meinetwegen im Urlaub oder sonst wo. Vielleicht ist es auch die Gemeinde, das wäre sehr schön, wenn das ein Ort des Aufatmens ist. Ich werde euch an einen Ort setzen, wo ihr aufatmen könnt. Ich möchte das, was ihr bei König Salomo gesehen habt, möchte ich wiederherstellen. Ich möchte, dass die letzte Folie noch einmal dargestellt wird. Das ist mein Abschlussvers. Im 1. Petrus 4, Vers 14 heißt es, wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Jesus ist als der Messias und große König gekommen, weitaus größer als ein David und ein Salomo. Ein goldenes Zeitalter ist herangebrochen. Der Friedefürst, der Friede bringt. Jesaja sagt über Jesus, dass er der ist, der, auf dem der Geist ruht. Und Jesus kommt, wie auch Hesekiel, in unsere Situation und schaut sich das ganz genau an. Und noch mehr. Jesus wird zu einem Totengebein. Jesus verbindet sich mit unserem Leid, trägt die Kosten dafür und sagt zu seinen Jüngern in Johannes 20, empfangt Heiligen Geist. Und er haucht sie an. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Der Geist ist dazu da, dass wir aufatmen können. Ich möchte beten. Jesus Christus, deine Gnade reicht. Deine Hoffnung ist eine Hoffnung, die niemand überbieten kann. Jesus, du kannst Hoffnung schenken in Situationen, wo wir völlig am Ende sind. Wo wir nur uns drehen, unsere Probleme im Blick haben, kannst du uns eine neue Sichtweise geben, dass wir dich sehen und auf dich hoffen. Und Jesus, du hast gesagt, dass der Heilige Geist als Stellvertreter auf dieser Erde wirken soll. Und du hast uns erfüllt mit deinem Geist, dass wir ruhen können in dir, dass wir Hoffnung haben können in dir durch deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, Jesus. Ich möchte dich bitten, ich möchte dich anflehen, dass wer unter uns hier sitzt und in einer Situation ist, die wirklich brenzlig ist, die wirklich schwierig ist, wo kein menschlicher Rat mehr hilft, Herr, dass du in deiner Frische und in deiner Herzlichkeit durch deinen Heiligen Geist jetzt kommst und Hoffnung schenkst. Und das beten wir in deinen Namen, weil wir zuversichtlich sind, dass du das tun wirst, weil du es verheißen hast und an dein Versprechen dich hältst. Und dafür danken wir dir. Amen.